Hallo, mein Name ist Susanne und dies ist die dritte Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Heute wird's garantiert eine etwas längere Folge und zwar erzähle ich, warum ich am Worldwide Spin in Public Day überhaupt nicht gesponnen habe, was ich gerade stricke und spinne und etwas längeres Thema heute, warum die Wolle immer mehr wird. Ja, ich habe mich ja in der letzten Folge irgendwie ausführlich ausgelassen über den Worldwide Spin in Public Day oder auch Welttag des Spinnens. Und ich hätte wirklich wahnsinnig gerne mitgemacht, aber das war das Wochenende, wo alles gleichzeitig war. Ich hatte einen Auftritt, also wir haben nur 3 Songs bei einem Freund auf der Geburtstagsfeier gesungen, aber das hat mir stressmäßig voll gereicht. Außerdem ist mir dummerweise an dem Tag auch noch mein Computer abgerauscht. Das hat mich dann die nächste Woche beschäftigt. Dann war das erste Wochenende nach der ersten Schulwoche, wo wir wieder unterrichtet haben. Etwa die Hälfte meiner Schüler wollte neue Termine haben wegen neuer Stundenpläne und so. Also hier ging es ziemlich drunter und drüber. Ja, und dies ist also jetzt quasi der erste Podcast mit neuem Computer, denn trotz meiner ganzen Anstrengungen konnte ich den alten, naja, ich hätte ihn schon noch retten können, wenn ich unbedingt gewollt hätte, aber ich hatte das Gefühl, jetzt reicht's irgendwie auch mal. Ich weiß nicht, wo überall noch was gewesen ist. Ich habe gehört, dass hier in der Nähe bei dem Textilmarkt in Benediktbeuern sich tatsächlich Leute getroffen haben mit der Spindel. Wie gesagt, in Hamburg war was. Ansonsten ist dieser Welttag des Spinnens wohl nicht so groß und rauschend begangen worden. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser. Was ich gerade stricke und spinne. Bei der letzten Folge habe ich ja meine ganzen Spinnprojekte irgendwie auch noch ausgelassen. Erst mache ich eine Folge, die nur 20 Minuten dauert. Dann vergesse ich auch noch die Riesenstory von meinem Riesensprintprojekt zu erzählen. Dieses Mal fange ich am besten gleich damit an, damit ich das nicht wieder vergesse. Das Problem ist, da tut sich nicht viel. Ich spinne immer noch Wolle für den Vine-Yoke Cardigan aus so braune Corriedale. Da habe ich jetzt auch die letzten beiden Male schon von erzählt. Bei dem Tempo, wie ich da momentan dran arbeite, erzähle ich euch da wahrscheinlich im Januar immer noch davon. Ich hatte relativ große Probleme, die Wolle so hinzukriegen, wie ich wollte. Und wollte da auch ganz ausführlich mal was drüber schreiben oder erzählen. Kurz gefasst ist es so, die Wolle, ich spinne die mit etwas längerem Auszug als sonst und die ist relativ fluffig. Das heißt, ich spinne die so ungefähr in der Dicke, wo ich denke, oh ja, das passt dann. Dann wasche ich sie und dann macht das wupp und die ist doppelt so dick. Ich hatte mich auch schon gewundert, warum irgendwie die so viel Drall zu haben schien, die das, was man auf Englisch Twist Angle nennt. Das heißt, das ist so der Winkel, in dem der Drall da, eigentlich wahrscheinlich ist das Drallwinkel auf Deutsch, der war wahnsinnig flach. Ich zwirn normal eher ein bisschen zu locker und deswegen schaut das bei mir normalerweise ganz anders aus. Aber dann bin ich drauf gekommen, ich wasche den Strang und dann muss der tierisch auffluffen, weil ich hatte 3 verschiedene Wollarten nebeneinander in Strängen, die ich alle auf dem gleichen Kreuzhaspel gewickelt habe, in der Dusche hängen, an so Kleiderbügeln. Also 3 verschiedene Wollsorten. Alle Stränge waren nach dem Spinnen gleich lang quasi. Ich habe die gewaschen, habe die aufgehängt und gerade von diesem Corriedale, wo ich eben den Vine-Yoke-Cardigan draus machen will, der Strang war, weiß nicht, gute 10 cm kürzer als die anderen. Und dann ist es mir gekommen und gedacht, ah, ich bin gar nicht blöd, das ist die Wolle. Ich denke, dass ich die auf die richtige Dicke spinne. Wie gesagt, dann wasche ich sie, dann macht's fluff und sie ist doppelt so dick. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen die Schnauze voll davon, dass ich lauter Probestränge spinne und verstricke und messe und wiege und jetzt mache ich mehr so Pi mal Daumen und denke, ein bisschen dünner als ich denke, wird schon passen. Ich bin mal gespannt. Kann durchaus sein, dass ich dann hinterher das ganze Kilo nehme und daraus was ganz anderes machen muss, weil die Wolle nicht so geworden ist, wie ich das da brauche. Mein anderes Spinnprojekt ist immer noch genau dieselbe rote Seide. Die liegt da auch bloß dumm in der Ecke. Keine Ahnung, also momentan, wie gesagt, ist relativ viel los und deswegen habe ich da auch wenig gemacht. Gestrickt habe ich allerdings. Ich fange aber auch da mal mit den langweiligen Projekten an, wo ich nicht weitergekommen bin. Der Maple Wing Schal dümpelt so vor sich hin, habe ich vielleicht so 4 Reihen gestrickt, wenn überhaupt. Der braune Rolli aus Wollmeise dümpelt noch viel übler. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jetzt so ein bisschen unmotivierenden Teil erreicht habe. Ich stricke den von oben und hatte dann so die Abnahmen zur Taille hin gemacht. Jetzt nehme ich gerade wieder zu, zur Hüfte hin. Und ich gucke mir jedes Mal das Ding an und denke, boah, der ist aber groß. Also so dick bin ich aber doch nicht. Aber um das wirklich rauszukriegen, müsste ich da unten Faden durchziehen, und damit ich den anprobieren kann, weil ich das ganze Teil auf einer 80er Nadel habe. Und ich bin vielleicht nicht super, super dick, aber mehr als 80 Umfang habe ich doch so an der einen oder anderen Stelle, wo der Pullover dann drüber gezogen werden muss. Ich habe meinem Mann das Ding gezeigt und sagt, ah, guck dir das mal an, das ist ja riesig, gell? Und sagt mein Mann, ja, sag ich, meinst du, ich bin wirklich so um? Ja, er hat schon das Gefühl, das passt. Okay, aber sein räumliches Vorstellungsvermögen ist jetzt auch nicht so toll. Auf jeden Fall habe ich beim Stricken dieses Pullovers das Gefühl, da geht wirklich gar nichts voran. Das liegt nur zum Teil daran, dass ich da wenig dran tue. Ich fürchte, ich muss in den sauren Apfel beißen und da wirklich Faden durchziehen, anprobieren und dann so dieses Motivationsglatt rechts stricken machen, wo man am Anfang des Abends sich einen Marker setzt und dann irgendwie so einen Doctor Who Marathon macht und dann am Schluss schaut, wie weit man gekommen ist. Ich habe auch das Gefühl, das Ding wird nie fertig, aber ich habe vermutlich schon etwa die Hälfte hinter mir. Dann habe ich den ersten Socken für meinen Mann fertig, Devin aus Wollmeise Sabrina. Das Ding würde eigentlich wunderbar laufen, wenn ich nicht so viele andere interessante Sachen hätte. Und mein absolutes Terminprojekt war ein Teststricksocken für eine mit Reverie Bekannte, die das Muster einreichen wollte. Und da habe ich, weiß nicht, gut knapp eine Woche oder so, fast nichts anderes gestrickt als diesen Socken. Der hat wahnsinnig viele Zöpfe. Den kann ich euch natürlich wieder mal nicht zeigen, alles geheim. Den habe ich also endlich fertig. Und dann habe ich ganz enthusiastisch was Neues angefangen und habe diese Kohlhaas-Mütze von Gerald Flood gestrickt. Und zwar aus Wolle, die ich hier schon liegen hatte seit ziemlich genau einem Jahr. Die habe ich nämlich beim ersten Reveller-Treffen in Backnang 2009 gekauft. Und das war so eins von diesen Dingern, wo ich dann von dem Treffen gekommen bin und gedacht habe, oh ja, da stricke ich meinem Mann eine Mütze. Das ist Baumwolle mit Merino. Und das ist super für einen Übergang. Mein Mann gehört zu den Leuten, deren Haare langsam etwas dünner werden. Dem ist öfter mal kalt an den Ohren und so. Und ich gedacht, so eine Mütze, die zwar ein bisschen wollig ist, aber auch diese Baumwolle hat, ist wahrscheinlich total klasse für den Übergang. Kohlhaas ist ein wahnsinnig beliebtes Muster. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ist auch schön, fand ich jetzt zum Stricken nicht so spaßig. Ziemlich viel linke Maschen, wieder verschränkt, alles verschränkt. Ich glaube, ich mache jetzt echt erstmal eine ganze Weile nichts mehr mit verschränkten Maschen, mir reicht's. Und so kleine fisselige Zöpfe. Und dadurch, dass die Wolle Baumwolle hat, also Baumwollanteil, splittet die auch leicht. Also ich habe so ganz spitze Nadeln gehabt und hatte dann oft so nach dem Verzopfen, was ich ohne Zopfnadel gemacht habe, weil sonst wird man bei dem Muster wirklich verrückt. Nach dem Verzopfen hatte ich dann nur noch so die Hälfte des Fadens auf der Nadel, da muss man da wieder rumtun. Mütze ist, glaube ich, ganz gut geworden. Mein Mann war es so wahnsinnig wichtig, dass unbedingt seine Ohren bedeckt sind, dass ich den Verdacht habe, es könnte sein, die Mütze ist ein bisschen lang geworden. Aber besser als zu kurz, kann man ja zur Not noch hochklappen. Die habe ich fertig gemacht und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich gleich das nächste Ding, was ich schon ewig auf der Liste habe. bin zufällig mal wieder in der Stadt gewesen, habe mir auch Wolle gekauft und habe angefangen, auch wieder für meinen Mann, der braucht nämlich auch noch Handschuhe und noch eine Mütze, habe ich für meinen Mann die Lotus Leaf Mittens von Ellie Stubenrauch aus Twist Collective angefangen, aus Lana Grossa Merino Big. Das sah auch wunderbar aus. Habe ich dann so 2 Tage dran hingestrickt. Das ist ein Muster mit 2 verschiedenen Farben, wo so ein Strickmuster ist. Habe ich in der S-Bahn gesessen und habe dann auch gelernt, wie ich mit dem Faden über den rechten Finger dann linke Maschen stricke. Das ist gar nicht so ohne. Das brauche ich nicht unbedingt jedes Mal. Aber dummerweise sind diese Handschuhe viel zu groß geworden. Ich habe damals gedacht, wenn ich, nachdem mein Mann ziemlich große Hände hat, wenn ich dickere Wolle einfach nehme, dann kann ich das Muster so nehmen, wie es ist. Es gibt es nur in einer Größe und mache für ihn Handschuhe. Die Idee an sich war nicht verkehrt, nur die Wolle, die ich genommen habe, war viel zu dick. Das ganze Ding wäre, ich weiß nicht, 2 Nummern zu groß geworden oder so. Das habe ich also gestern Abend dann festgestellt. Ich muss sagen, also von der Wolle bringe ich wahrscheinlich einen Teil wieder zurück, denn für die Handschuhe geht das gar nicht. Ganz umsonst war der Wollkauf nicht, denn ich habe gleich mehr gekauft und mache meinem Mann, das ist das, was ich heute noch anfange, ein zweites Mal noch eine Mütze, Struan von Isolda Teague. Die habe ich schon mal für ihn gestrickt, letztes Jahr. Und das war seine absolute super, super Lieblingsmütze. Aber, tja, die Wolle ist Superwash. Und mein Mann dachte sich, er schmeißt die mal in die normale 40-Grad-Wäsche. Blöde Idee. Also mein Sohn hat jetzt eine Mütze, die ihm gerade ein bisschen zu klein ist. Und mein Mann sitzt da ohne. Nachdem ihm die Mütze aber so gut gefallen hat, habe ich gedacht, jetzt stricke ich das Ding nochmal. Ist auch ganz vergnüglich zu stricken. Ich habe bloß beim ersten Mal dann irgendwie Schwierigkeiten gekriegt mit dem unteren Teil, also die Mütze wird oben angefangen und dann immer weiter und unten hat sie so ein Bündchen, es wird umgeklappt und dann näht man so einen Schirm ein und diese Näherei, die hat mich dann irgendwie meinen letzten Nerv gekostet beim ersten Mal. Ich hoffe, das geht dieses Mal besser, ich habe das ja jetzt schon mal gemacht. Also das ist das, was ich neu anfange. Genau, ich schaue gerade auf meine Liste, ich bin heute super vorbereitet, ich habe eine Liste, genau. Mein großes Thema heute, also quasi das Thema, ist, warum die Wolle immer mehr wird. Und ich habe mir das echt aufgeschrieben und lese das jetzt vor. Warum die Wolle immer mehr wird. Man könnte ja meinen, dass die Wolle Junge kriegt, wenn man nicht hinsieht. Dagegen spricht aber, dass irgendwie nie die richtige Wolle da ist, wenn man welche sucht. Dafür spricht, dass auf jeder halbwegs freien Fläche und auch auf Flächen, die alles andere als frei sind, Wolle liegt. Das war früher eindeutig nicht so, also muss sich die Wolle vermehren. Fragt sich nur, warum. Die einleuchtendste Erklärung wäre natürlich durch Kauf. Die Wolle wird mehr, weil man immer wieder zufällig, wenn man schon in der Nähe ist, am Wollgeschäft vorbeigeht und einem dann 1 oder 2 oder mehr Knäuel in die Tasche springen und wenn man das dann oft genug macht, sprengen die angesammelten Knäuel den zur Verfügung stehenden Speicherplatz. Das ist bei mir aber gar nicht so schlimm. Ich habe zwar die Woche 300 Gramm gekauft, aber das ist das erste Mal gewesen seit ewigen Zeiten, also es muss noch einen Grund geben. Als ich zu stricken angefangen habe, da hatte ich natürlich keinen Wollvorrat. Meine Mutter hatte eine Tüte mit Resten irgendwo gelagert und wenn ich etwas wollte, um meinem Stofftier ein Kleid zu häkeln, dann habe ich mich da bedient. Größere Mengen Wolle, die man irgendwo hätte lagern müssen, gab es nicht. Als ich dann selber etwas ernsthafter angefangen habe zu stricken, habe ich die Wolle für einen Pullover bekommen, natürlich immer etwas mehr, als ich brauchte, zur Sicherheit. Dann habe ich den Pullover gestrickt und wenn ich fertig war, haben wir alle Knäuel, die nicht angebrochen war und die ich nicht gebraucht habe, in den Laden zurückgetragen. Oder wie die Wollmeise letzten Herbst zu mir sagte, als ich bei ihr Wolle für diesen Rollkragenpullover gekauft habe, kauf ruhig mehr, wir nehmen die nicht benötigte Wolle zurück. Klar, ich fahre nach Pfaffenhofen und gebe Wollmeise zurück. Ziemlich lustig. In den ersten Jahren, in denen ich gestrickt habe, blieb also nicht so wahnsinnig viel Rest. Ich habe ja auch insgesamt eher etwas weniger gestrickt. Denn ich erinnere mich an jeden einzelnen Pullover. Nachdem das in den 80er Jahren war, habe ich auch an jedem einzelnen Pullover ziemlich lange gestrickt. Aus angebrochenen Restknäulen habe ich Ringelhandschuhe und Mützen gemacht, aber meistens blieb eben nicht sehr viel übrig. Dann wollte ich auf einmal kein Polyacryl mehr. Schurwolle musste es sein, kratzig oder nicht. Schurwolle war teuer und schwer zu bekommen, so habe ich dann häufiger, wenn es mal welche günstig gab, einfach zugeschlagen und mal eben ein Kilo auf Verdacht gekauft. Aber immer nur eins, also nie zwei oder so. Wolle für zwei Pullover gleichzeitig kaufen, das gab's nicht. Nach Mustern zu stricken, hatte ich zu diesem Zeitpunkt eh schon aufgegeben. Die Pullis sahen nie so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und den typischen 80er-Jahre-Schnitt mit angeschnittenen Schultern kann man jeder ohne Muster stricken. Besonders, wenn die ideale Passform darin besteht, dass man den Pulli ohne weitere Schwierigkeiten zum Zwei-Mann-Zelt umfunktionieren könnte. Aber auch da blieb irgendwie nicht viel übrig. Als ich mit 20 zu Hause ausgezogen bin, hatte ich meine eigene halbvolle Plastiktüte mit Wolle und Nadeln. Ein paar Jahre später hatte ich dann eine Plastiktüte voll normaler Wolle und eine andere mit Sockenwollresten. Ich weiß noch, wie es mich geärgert hat, dass all diese Sockenwolle rumlungert, in Mengen, aus denen man irgendwie nicht mehr viel zustande bringt. Dann habe ich etwas nachgedacht und das erste Paar Socken, das ich je für meinen Mann gestrickt habe, ist wild geringelt. Gelb und rot und grün und grau und von allem etwas. Mein Mann trägt diese Socken übrigens jetzt 15 Jahre später immer noch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zwei eher große Tüten mit Wollresten und ich habe dann in eine Holzbox investiert, etwas größer als DIN A4 und etwa 25 cm hoch. Diese Kiste kam auf den Dachboden und für mein laufendes Projekt kaufte ich mir einen bunten Korb bei IKEA. Theoretisch war das der Platz für das aktuelle Projekt. Das ist 15 Jahre her, da hatte ich immer nur eins. Alle Wolle, alle Nadeln und das Muster. Praktisch blieb da natürlich immer mal wieder was drin liegen und es sammelten sich halbe Knäuel und Zopfnadeln an, aber insgesamt blieb das Ganze recht übersichtlich. Immer wenn ich etwas fertig hatte, kam die restliche Wolle in einer Tüte in die Kiste auf dem Dachboden. 5 Jahre später hatte ich auf einmal 2 Kisten. Ich hatte Wolle für 2 riesige Baumwollpullis gekauft, die mir dann irgendwie nicht gefallen haben. Bei dem einen ist mir die Wolle ausgegangen, der andere war voller Noppen- und Zopfmuster und irgendwie war ich mit dem Muster nicht so glücklich. Außerdem blieb von jedem Projekt ein Rest. Ich kaufte meine Wolle inzwischen auch im Internet. Etwas schwierig, da den Rest zurückzugeben. Außerdem gibt es inzwischen bei Wollgeschäften normalerweise eine Zeitgrenze, nach der sie die Wolle nicht mehr nehmen. Da, wo ich oft kaufe, ist das 3 Monate nach dem Kauf. Und zwar muss man den Beleg mitbringen. Ich stricke zwar viel, aber ich schaffe es äußerst selten, einen Pullover in 3 Monaten fertig zu stricken. Und dann müsste ich auch noch den Zettel wiederfinden. Außerdem ist Wolle ja was Schönes und aus den Resten könnte man ja auch noch was machen und so wurde die Wolle langsam zu viel für die Kisten auf dem Speicher und den Wollkorb. Vor circa 5 Jahren habe ich radikal ausgemistet und nur noch ganze Knäuel behalten oder Wolle, von der genug für ein größeres Projekt da ist und die Sockenwollreste. Danach war in den 2 Kisten wieder ein bisschen Platz. Dann ging es langsam los, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig gestrickt habe. Mein Wollkorb im Wohnzimmer ist langsam explodiert und ich wusste gar nicht mehr wohin. Also habe ich mir 2 Go-Knit-Beutel gekauft für die Sockenprojekte unterwegs. Dann habe ich gemerkt, dass ich auch noch was brauche, um meine Tuchstrickprojekte anständig zu verwahren. Also habe ich mir eine Stricktasche genäht, in der auch eine DIN A4-Anleitung und ein großes Lineal Platz haben. Das Lineal ist total wichtig für Zählmuster, damit man immer sieht, wo man ist. Dann bin ich das allererste Mal in meinem Leben auf einen Markt gefahren, auf dem die Wollmeise ihren Stand hatte. Es soll ja schon Leute gegeben haben, die bei so etwas einen Strang kaufen und dann wieder nach Hause fahren. Ich habe so jemanden allerdings noch nicht getroffen. Ich bin von dem Markt wieder nach Hause gekommen und war total fertig, weil ich für über 100 Euro Wolle gekauft hatte. Ich wusste aber, ich liebe diese Wolle, ich verstrick die auf jeden Fall. Trotzdem musste ich sie irgendwo lagern. Wir haben in unserem Schlafzimmer einen ganz kleinen Hängeschrank, in dem mal die Kleidung meines Sohnes war, in seinem ersten Jahr, als seine Garderobe noch in einen größeren Schuhkarton gepasst hat. In das oberste Regal von diesem Schrank habe ich meine Wollmeise gestopft. Problem gelöst. Wenn man viele Projekte gleichzeitig hat, dann braucht man auch ein Zwischenlager. Ich schleppe ja nicht ständig 600 Gramm Wolle in meinem jetzt noch neuen, größeren Go-Knit-Beutel mit mir rum, nur weil ich einen Pullover stricke. Und dann bekomme ich hier am Ort nicht so ganz die Wolle, die ich gern hätte. Wenn ich also mal wieder in die Stadt fahre oder sowieso was im Internet bestellen muss, dann bestelle ich oft auch noch etwas auf Vorrat mit. vor allem Sockenwolle. Da kann man ja immer brauchen. Sonst lohnt sich ja das Porto nicht. Zeitweilig war das Zwischenlager auf der Schlafzimmerkommode, das kann ich nicht empfehlen. Es schaut unordentlich aus und staubt schrecklich ein. Dann kam es mir. Die Windelschublade. Als mein Sohn geboren wurde, haben wir unsere oberste Kommodenschublade freigemacht, damit wir dort seine Stoffwindeln lagern konnten. Natürlich kam dann relativ bald der Zeitpunkt, wo er keine Windeln mehr brauchte. Und siehe da, die Schublade ist perfekt als Wollzwischenlager und Stofflager. Stoffe vermehren sich nämlich auch völlig unkontrolliert, wenn man nicht hinsieht. Problem gelöst. Für etwa ein Jahr. Dann ging's wieder von vorne los. Ich habe mich selber auf Wolldiät gesetzt. Ich habe meine Reste gnadenlos durchgesehen. Ich habe angefangen, Socken für Frühchen zu stricken, aber irgendwie wurde es eher mehr als weniger. Nach dem zu urteilen, was ich so von anderen fanatischen Stricktanten gehört habe, habe ich nicht so riesig viel Wolle. Ich schmuggle auch nichts ins Haus, sodass mein Mann es nicht mitbekommt. Wie Stephanie Pearl McPhee habe ich allerdings auch den Vorteil, dass mein Mann ein Faible für Vintage-Verstärker und E-Gitarren hat. In einen Verstärker kann man eine Menge Wolle stopfen, habe ich gehört. Bei uns geht das nicht, weil die Verstärker alle in Gebrauch sind. Aber mit dem ganzen Kaufding muss man auch sehen, ein Verstärker oder ein Gitarreneffektgerät kostet relativ und auch absolut gesehen irgendwie mehr als auch ein Kilo Wolle ist immer noch billiger. Mein Mann hasst zwar Staubfänger und findet auch, dass ich ein bisschen viel stricke und vor allem sehr viel zu viel über Wolle und sowas nachdenke, aber prinzipiell kriegt er jetzt keine Krise, wenn ich vom Wollmeiseladen mit 600 Gramm Wolle nach Hause komme. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich das nur so etwa ein bis zweimal im Jahr mache. Durch das Spinnen wird das ganze Problem natürlich noch verschärft. Erstens mal muss man Spinnenwolle kaufen und nachdem es hier am Ort und auch in der näheren Umgebung keinen Laden gibt, der sowas führt, muss ich im Internet bestellen. Und für 100 Gramm lohnt sich ja das Porto nicht. Und dann gibt es da auch Handgefärbtes, dann habe ich zum Beispiel letzten September bei Spinning Martha und Drachenwolle auch ziemlich zugeschlagen. Als ich zu spinnen angefangen habe, war ich aber schon ein bisschen schlauer. Mit dem Spinnrad habe ich mir gleich einen Schrank zugelegt, in dem Platz für meine Spinnfasern ist. Ich habe geschaut, was ich meine, dass ich am Platz brauche und habe dann einen doppelt so großen Schrank gekauft. Weil ich weiß, dass einige nachfragen werden. Ich habe ein einzelnes niedriges Trofastregal. Wenn das voll ist, habe ich Kaufstopp, bis die Wolle versponnen ist und erst dann darf ich wieder nachkaufen. Das läuft bis jetzt ganz gut. Es ist natürlich komplett nebensächlich, dass die Spulenhalter, die ich früher in dem Regal aufbewahrt habe, jetzt auf dem Boden stehen, daneben. Das ist völlig nebensächlich. Ich halte mich immer noch an die Regel. Regeln für Spinnenwolle sind ja gut und schön, aber mit dem Spinnen produziert man dann wieder Wolle zum Verstricken. Und wenn man immer wieder hier und da 100 Gramm Fasern kauft, bei denen man noch nicht so weiß, was daraus mal werden soll, dann häufen sich auch mit der Zeit die Stränge an. Und insgesamt wird die Wolle wieder mehr. Warum sollte denn das ein Problem sein, fragen sich manche. Ist doch schön, wenn man viel Wolle hat, kann man anschauen und sich dran freuen. Ist doch wunderbar. Wer dieser Meinung ist, der kann sich zur Bestätigung den Artikel von Tara Manning in der Nitty anschauen. Diese Frau hat zu ihrem Wollvorrat ein völlig entspanntes Verhältnis. Ich jetzt weniger, aber ich glaube, es gibt nicht so arg viele Dinge im Leben, zu denen ich ein irgendwie entspanntes Verhältnis habe. Entspannt ist sicher nicht das Erste, was jemandem einfällt, wenn er mich sieht. Warum ist jetzt dieser Vorrat so ein Problem? Für mich ist alle Wolle, die da rumliegt, ein nicht beendetes Projekt. Als wenn ich eine riesige, riesige To-Tun-Liste hätte. Immer wenn die Wolle länger als ein oder zwei Monate da liegt, bindet sie einen Teil meiner Energie und meine kleine Frau im Ohr sagt, du wolltest doch noch eine Mütze für deinen Mann stricken. Und was machst du denn nun mit den 200 Gramm Cascade 220? Und wenn du die dumme pinkfarbene Baumwolle von 1995 jetzt nicht bald mal verstrickst, dann wird die womöglich noch schlecht. Und du wolltest doch noch und der Pulli ist auch noch nicht fertig. Diese dumme kleine Frau in meinem Kopf, die macht keinen großen Unterschied zwischen Dingen, die ich tatsächlich schon angefangen habe und Dingen, die nur so als vage Möglichkeit in der Schublade schlummern. Muster in meine Reverie-Warteschlange aufzunehmen geht noch. Gekaufte Wolle macht mehr Druck, denn da habe ich für gewöhnlich schon etwas geplant, das daraus werden soll. Das eindeutigste Problem ist aber auf jeden Fall der Platz. Das Haus vergrößert sich nicht auf magische Weise und wir haben die Grenze dessen, wie viele Regale und Schränke man hineinstellen kann, schon fast überschritten. Wir sind da ein bisschen komisch. Wir hätten gern, dass man die Türen noch öffnen kann und dass einem beim Öffnen eines Schranks nicht alles entgegenfällt. Wir fühlen uns auch eindeutig wohler, wenn unser Zuhause einen aufgeräumten und sauberen Eindruck macht. Nicht, dass ich im Ordnung halten und sauber machen besonders gut wäre, aber wenn ich es mal schaffe, dann wirkt sich das immer positiv auf meine Laune aus. Ich habe sicher nicht den Ehrgeiz, einen Zustand zu erreichen, in dem ich mehr Wolle habe, als ich in diesem Leben voraussichtlich verstricken kann. Ein Zustand, den die Amis in ihrer Akronymsucht STABLE nennen. Stash Acquisition Beyond Life Expectancy. Und ich horte hier ja nicht nur Wolle oder Spinnfasern oder Spindeln oder Stricknadeln. Ich kaufe ja auch noch Bücher und DVDs. Wobei ich da auch das Gefühl habe, mir fallen aus allen Ecken Bücher entgegen, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich sollte vielleicht erst mal lesen, bevor ich wieder neu kaufe. Das hat sich übrigens momentan relativ erledigt, denn dadurch, dass ich mir einen neuen Computer kaufen musste, habe ich mir jetzt tatsächlich einen Buchkaufstopp auferlegt und DVDs. Also da muss ich jetzt mal alles fertig lesen und anschauen und so, bevor ich wieder was kaufen darf. Und dann gibt's ja noch Bücher übers Stricken und Spinnen. Und Notizbücher, die sich auch vermehren wie die Karnickel. Und die gestrickten Socken und Pullis und Tücher und Schals und Mützen, die müssen ja auch irgendwo wohnen. Ich weiß, einige werden sich jetzt wundern, wie riesig meine Vorräte sind. Ich hoffe, ich schaffe es, Fotos einzustellen. Wie gesagt, kenne ich einige Leute, die mehr haben. Ich kenne aber auch Leute, die eine Art Sammlerleidenschaft für Handgefärbtes entwickelt haben und an keinem Strang vorbeigehen können. Leute, die quasi eine komplette Sammlung Drachenwolle, Spinning Martha oder Wollmeise besitzen. Das ist bei mir nicht so. Was ich kaufe, wird irgendwann verstrickt oder ich stoße es wieder ab. Wenn ihr was nur tot rumflackt, dann hindert es mich an meinem Leben. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ich hatte mich auf jeden Fall schon schwer gewundert, wieso schon wieder alle Behältnisse überquellen. Und dann habe ich, wie man das so macht, neue Kisten gekauft. Und dann waren die auch schon voll. Und dann habe ich die ganze Wolle mal rausgezogen und gewogen. Und das ist mein Ergebnis. Dazu muss ich sagen, das ist nicht komplett vollständig. Ich habe noch hier und da so Einzelknäuel. Aber mal so als grobe Überblicksgeschichte. Ich habe hier noch Wollmeise, Sockenwolle, Reste, 396 Gramm. Kein Strang ist so groß, dass man daraus noch ein paar Socken stricken könnte. Ringel, weiß ich nicht, die Farben passen auch nur so teilweise. Also 396 Gramm Wollmeise, Sockenwolle, Reste. Dann noch ein kompletter Strang Vincent. Mit dem habe ich kein Problem, das wird irgendwann ein paar Socken für meinen Mann. Wollmeise Lace habe ich noch 172 Gramm. Das sind drei verschiedene Farben, die leider nicht unbedingt zueinander passen. Dann habe ich noch sonstige handgefärbte Sockenwolle, 350 Gramm Reste. Dann habe ich noch 300 Gramm Merino Big, steht hier. Ich glaube, das ist Lana Grossa. Ich habe aber auch noch irgendwo so Resteknäuel, wahrscheinlich so 200 Gramm. Die heißt auch Merino Big von Schachenmeier, gibt es auch noch mal so eine. Dann habe ich 200 Gramm Cascade 220. Das waren Reste von einem Pullover, den ich gestrickt habe. Aus den Resten habe ich schon ein oder zwei Mützen gestrickt und jetzt stehe ich da. Und ich mag keinen roten Schal auch noch. Und Schals mag ich eh nicht stricken, also da muss ich mal sehen. Dann habe ich noch 110 Gramm Knitpicks Gloss. Genau. Spinnwolle habe ich zurzeit 1 Kilo Corriedel, 400 Gramm Merino und nochmal 100 Gramm Farbverlauf Merino. Und 100 Gramm Seide und so, ich glaube so ungefähr 100 Gramm noch so ungefärbte Wolle, die ich gekauft habe als Proben fürs, ich will einen Spindel-Spinnen-Anfängerkurs irgendwann mal anbieten und deswegen habe ich mir anfängertaugliche ungefärbte Wolle gekauft. Genau. Ja, also die Antwort auf die Frage, warum das immer mehr wird, ist die: Immer wenn ich was stricke, bleibt am Schluss ein Rest und den Rest hebe ich auf. Und jetzt ist halt die Frage, was mache ich mit dem Kram? Schmeiße ich alles weg, was weniger als 40 Gramm ist, oder mache ich lauter Ringelsocken oder setze ich mich hin und stricke eine von diesen mega riesigen Restedecken, die ja aus offensichtlich einleuchtenden Gründen ziemlich in Mode sind gerade. So eine Decke fände ich prinzipiell ganz schön. Ich kann mir bloß irgendwie nicht vorstellen, dass ich die jemals fertig kriege. Genau. Ja, also diese Folge ist doch nicht gar so schrecklich endlos lang geworden, wie ich erst befürchtet habe. Ich habe wahrscheinlich zu schnell geredet, als ich jetzt hier meinen Themenaufsatz da vorgelesen habe. Was wollte ich noch? Jetzt stehe ich da, gell? Liste und alles. Nein, ich habe alles erzählt, was ich heute erzählen wollte. Dann mache ich mal für heute Schluss und schaue mal, dass ich mich ums Abendessen kümmere. Ihr könnt den Podcast inzwischen auch auf iTunes finden. Auf meinem Blog links oben habe ich jetzt so Links hingetan, dass man es auf iTunes abonnieren kann. Nur den Podcast oder das gesamte Blog mit allem. Meine Blogadresse ist creativemother.de. Das ist creative.de. E-Mail-mäßig bin ich auch unter creativemother@web.de zu erreichen. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Auf Twitter bin ich Free Jazz Mama. Das ist FREJAZMAMA. Ja. Ach genau, jetzt fällt es mir ein. Ich wollte noch erzählen. Blöd, gell, das wäre jetzt eigentlich der Schluss gewesen. Ich wollte erzählen, warum ich überall hier Creative Mother und so bin. Das hängt mit meinem Blog zusammen. Als ich damals zu bloggen angefangen habe, 2006 ungefähr, da hieß mein Blog noch Diapers and Music. Ich habe am Anfang diesen Blogtitel, englischer Blogtitel, deutsche Blogposts gehabt. Habe dann gemerkt, der größte Teil der Welt versteht ja kein Deutsch. Bin auch in so, weiß nicht, so Bloggerinnenkreise reingerutscht, Frauen, die in Amerika und Kanada und so bloggen, alle auf Englisch. Und habe dann eine Zeit lang meinen Blog zweisprachig betrieben. Diapers and Music war auf Englisch und Windeln und Musik war auf Deutsch. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der Blogtitel Diapers and Music ziemlich blöd gewählt war. Denn der Grund, warum ich das zum Zeitpunkt, als ich zu bloggen angefangen habe, so stark beschäftigt hat, war, dass das der Zeitpunkt war, wo mein Sohn gerade anfing, nicht mehr ständig Windeln zu tragen. Das ist eine relativ panische Zeit, weil man ständig damit beschäftigt ist, Windel oder nicht Windel oder muss das Kind vielleicht doch oder nicht oder so. Außerdem hatte ich gedacht, entweder ich schaffe es jetzt noch Musik zu machen oder nie mehr in meinem Leben. Also dachte ich, okay, das ist mein Hauptding. Und paar Monate später eigentlich schon, waren dann die Windeln verschwunden aus meinem Leben. Blöd gelaufen. Und dann habe ich gedacht, wie will ich denn jetzt das Blog nennen? Und das sollte ja möglichst noch so die nächsten Jahre auch ein Titel sein, mit dem ich leben kann. Und dachte, okay, Kreativität ist mir wichtig. Eltern sein ist auch was, was zu dem Zeitpunkt noch ziemlich dickes Thema in meinem Blog gewesen ist. Also Creative Mother Thinking. Und dann, Creative Mother Thinking ist ja relativ lang, habe ich an vielen Stellen im Internet einfach war Creative Mother so mein, wollte gerade sagen, Handle, Nick. Also der Name, unter dem ich da so bekannt bin. Und deswegen auch meine Website. Ich habe irgendwann das Blog von Blogspot auf meine eigene Seite da umgezogen und auch da Creative Mother. Was natürlich jetzt sich wieder ein bisschen komisch darstellt, weil so wahnsinnig mütterlich bin ich dann ja auch nicht. Aber es ist halt eben alles Englisch, weil ich da in so einer englischen Gemeinschaft von anderen Bloggerinnen und so drin bin. Der Podcast ist so ziemlich das Einzige, was da Deutsch ist, weil ich eben das Gefühl habe, es braucht unbedingt einen deutschen Strick-Podcast. Englische gibt's genug, auch ziemlich gute. Genau. Die Story hinter Free Jazz Mama erzähle ich heute nicht mehr. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich höre immer gerne von euch und ich melde mich wieder in einer guten Woche oder so. Ciao.